Freunde fürs Leben können wir sein, sagt Melanie Wolfers, Buchautorin und Ordensschwester und heute zu Gast in der Sendung Menschen. Aber mit Freunden fürs Leben meint Melanie Wolfers nicht die Freundschaft mit der besten Freundin, dem besten Freund. Sie meint die Freundschaft mit uns selbst. Melanie Wolfers, Sie sind unterwegs zu Veranstaltungen in Deutschland und wir treffen uns in Bonn erstmal. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ihr Buch Freunde fürs Leben, von der Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, entwickelt sich zu einem Bestseller. Melanie Wolfers, Sie sind über das Thema in Ihrer Arbeit als Seelsorgerin gestolpert. Worüber genau sind Sie gestolpert?
Ich bin viel im Gespräch, insbesondere mit jungen Erwachsenen. Und da fällt mir immer wieder auf, dass wir Menschen uns häufig im Weg stehen oder ein Bein stellen. Und das ist eigentlich eine ziemlich unpraktische Angewohnheit, denn wir selbst sind der Mensch, mit dem wir lebenslang zusammenleben. Und da könnte man ja eigentlich meinen, wir bemühen uns in einer Art und Weise, mit uns umzugehen, dass wir gut mit uns klarkommen. Und doch kommt es sehr häufig vor, dass Menschen mit sich selbst im Streit liegen, sei es mit ihrem Aussehen, mit dem, was ihnen körperlich nicht möglich ist, mit ihrem Charakter, mit dem, was das Leben ihnen an schwierigen Geschichten zugemutet hat. Und da war so für mich die Frage in meinen seelsorgerlichen Gesprächen, was kann diesen Menschen helfen, dass sie wohlwollender und wertschätzender mit sich umgehen, um besser mit sich klarzukommen und um so auch ein erfüllteres Leben zu führen und tragfähigere Beziehungen zu entwickeln.
Das heißt, Sie haben auf einen Schmerz reagiert. Sie haben einen Schmerz oder mindestens ein Unwohlsein, irgendwas zwischen Unwohlsein und Schmerz wahrgenommen und darauf seelsorgerlich reagiert.
In der Tat. Das finde ich auch das sehr Bereichernde in meiner Arbeit, dass ich immer wieder mitbekommen darf, wo so Schmerzpunkte sind, Schmerzpunkte, die ich ja immer wieder auch aus meinem eigenen Leben kenne und wo ich mich dann frage, wie kann ich hilfreich begleiten, welche guten Fragen gibt es, die Menschen vielleicht nochmal eine neue Perspektive eröffnen, dass sie ins Nachdenken kommen und für sich Schritte gehen, um zu einem heileren Leben zu finden.
Wenn ich sage, Sie haben das bei Ihrer Arbeit als Seelsorgerin gefunden oder Sie sind bei Ihrer Arbeit als Seelsorgerin darüber gestolpert. Was bedeutet das? Wie arbeiten Sie? Sie sind ja eine studierte und promovierte Theologin. Wie arbeitet diese Theologin als Seelsorgerin?
Also, ich habe verschiedene Standbeine. Zum einen leite ich ein Projekt mit dem Namen Impuls Leben. Das ist ein Projekt für junge Erwachsene bis 35 Jahre. Da machen wir, also wir, das ist ein Projekt unserer Gemeinschaft, da machen wir Angebote für junge Leute, dass sie spirituelle Erfahrungen machen können, dass sie über ihr Leben nachdenken können, sich die Frage stellen, wo geht's hin, in welche Richtung soll mein Lebenszug unterwegs sein, dass sie mit Leuten in ihrer gleichen Altersstufe über Themen ins Gespräch kommen, die ihnen das Leben stellt und sich sozial engagieren können. Und in dieser Arbeit bin ich tätig, gebe Kurse für Begleitgespräche, gebe spirituelle Intensivwochen, Exerzitien nennt das. Jedes Jahr pilgere ich nach Assisi mit dem Rucksack auf dem Puckel, mit Schlafsack und Isomatte. Das gehört für mich immer zu den Highlights. Das habe ich jetzt schon 9-mal gemacht und bin immer ganz erfüllt. Also das ist mein eines Standbein in der Seelsorge, dieses Projekt Impuls Leben zu leiten. Und das andere Standbein ist, dass ich Kurse gebe, Vorträge halte und eben als Autorin tätig bin, wo ich versuche, mit meinen Büchern auf Fragen zu reagieren, die mir selber unter den Nägeln brennen, aufgrund meiner seelsorgerlichen Tätigkeit und aufgrund dessen, dass ich selber nach Antworten suche.
Das heißt, Sie haben viel mit jungen Menschen zu tun? Sie nicken. Und Sie haben schon direkt, nachdem Sie selber Ihr Studium abgeschlossen haben, das auch schon gemacht, denn Sie haben angefangen, nach dem Studium als Seelsorgerin zu arbeiten in der Studentenseelsorge in München.
Ja, das war für mich eine wunderbare Zeit. Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Ich hatte eine Stelle, die mir ermöglicht hat, also ganz in diesem Bereich der Spiritualität, der Lebensorientierung, der existenziellen Fragen zu arbeiten, mit Bibelkreisen, Begleitgesprächen, Predigen in der Universitätskirche. Und meine Erfahrung ist, es gibt nichts Spannenderes im Leben und nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Und von daher ist es für mich ein großes Geschenk, mich mit Menschen und damals und heute eben ganz besonders auch mit jungen Menschen, auf die Fragen einzulassen, die das Leben einem stellt und nach Antworten zu suchen. Wer will ich sein? Wo ist mein Platz in der Welt? Wofür will ich stehen und leben?
Das ist ja auch eine besondere Lebensphase. Also Studenten und Studentinnen sind ja gerade am Anfang ihres wirklich selbstständigen Weges und müssen jede Menge Antworten dem Leben geben. Sie müssen beantworten, womit sie ihr Brot verdienen wollen. Sie müssen beantworten, wie sie leben wollen. Sie müssen beantworten, mit wem sie leben wollen. Und sie müssen das alles selber tun. Das ist also wie so eine Stromschnelle eigentlich und im Leben. Und sie sind in diesem Wildwasser der Stromschnelle immer ganz, ganz nah dabei.
Ja, schon immer wieder, weil ich das Wildwasser auch aus meinem eigenen Leben kenne in dieser Lebensphase. Und das ist, finde ich, einerseits eine sehr schöne Lebensphase, weil man so den Eindruck hat oder weil viele, Gott sei Dank, den Eindruck haben können, das Leben liegt ganz offen vor mir. Und zugleich bringt das natürlich auch eine Not mit sich. Und gerade auch, wenn wir in einer Multioptionsgesellschaft leben und sich dann die Frage stellt, ja, welche Richtung schlage ich ein? Es ist auch eine sehr anspruchsvolle und notvolle Zeit, unter der die jungen Leute wirklich auch leiden. Und da ist es so wichtig, dass sie Reflexionsräume und Erfahrungsräume haben, um sich diesen Fragen zu stellen.
Also ich beobachte auch immer mehr, also in meinem Umfeld gibt es durchaus viele junge Jugendliche oder junge Erwachsene, die diese Stromstelle nehmen wollen, sollen. Und ich beobachte, dass es immer schwerer wird, ihnen irgendwie zu antworten, weil zum Beispiel die Namen der Studiengänge sich so verändert haben, dass ich keine Ahnung habe, was sie mich da fragen. Und dann frage ich Berufsberater und die sagen, wir haben auch keine Ahnung mehr, wir können das nicht mehr. Also das finde ich immer ein bisschen betrüblich, dass ich denke, naja, wie sollen, wenn sie uns schon nicht fragen können, der wir ihnen antworten wollen, dann wird es ganz schwer. Also von daher ist dann Seelsorge an dieser Stelle besonders, ja, besonders schön, dass es sie gibt.
Ja, und zugleich gebe ich in der Seelsorge natürlich keine Antworten. Also geschweige denn, ich könnte jetzt ja auch gar nicht über die verschiedenen Studiengänge wirklich sachlich informieren. Aber genau dieser Punkt, wie kann ich die Leute unterstützen, dass sie für sich gute Klärungsprozesse gehen?
Das meinte ich, denn es geht ja, also das ist ja, also diese jungen Menschen müssen ja umso mehr die Fähigkeit in sich selber finden, weil sie nicht mal mehr die Generation davor, die durchaus selber Uni-Erfahrung hat, fragen können. Also von daher, den Raum, den sie eröffnen, ist diese Kompetenz zu stärken.
Ganz genau, darum geht es. Und eben, was Sie auch nochmal im Vergleich zur vorangehenden Generation sagen, es ist, das hat sich ja noch mal mehr verschärft, dass es keine klassischen Biografien mehr gibt, wo man irgendwie sich in den Spuren der Eltern oder in klassischen Wegen bewegt, sondern alles ist zur Möglichkeit und zur Wahl geworden. Und wer die Wahl hat, hat eben häufig auch die Qual.
Kommen wir zurück, als Sie selber in dieser Stromschnelle waren. In dieser Zeit als Studentenseelsorgerin haben Sie sich gefragt, also Sie mussten diese Fragen ja selber beantworten. Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Mit wem will ich leben? Haben Sie sich gefragt, in welcher Lebensform Sie Gott den ersten Platz in Ihrem Leben einräumen wollten? Wer das so sagt, der hat ja schon entschieden, dass Gott den ersten Platz in seinem Leben haben soll. Das heißt, als junge Frau war Ihnen das schon klar. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Und ich habe mich gefragt, wie ist das gekommen, dass Sie Anfang, Mitte 20 wussten, das ist mal auf jeden Fall so. Ich suche nur die Form dazu.
Das ist natürlich eine lange Geschichte, wo mich viel auch biografisch prägt. Ich möchte von einer Erfahrung erzählen, die für mich sehr tiefgehend war und irgendwie auch eine unwiderrufliche Erfahrung. Das war, als ich Jugendliche war, so um die 13, ich weiß nicht genau, 12, 13 Jahre, bin ich einer Freundin zuliebe mit in ein Kloster gefahren, weil die dort einen Firmenkurs hatte. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Lust da auf dieses Kloster, aber ich wollte halt mit der Freundin unterwegs sein. Und dort war dann ein Gottesdienst, an dem ich teilgenommen habe. Und da kam es zu einer Erfahrung, die irgendwie ganz in der Tiefe war, die ich schlecht in Worte fassen kann und auch gar nicht in Worte fassen will, denke ich, wo mir etwas, ja, wo ich berührt worden bin von dieser leisen Nähe Gottes und mich in der Tiefe gemeint und gewollt erfahren habe. Und das hat mein Leben in ein ganz anderes Licht getaucht oder nochmal eine ganz andere Tiefenschärfe gegeben, was Leben sein kann, dass ich mich der Liebe verdanke und mich in der Gegenwart Gottes bewege. Das sind jetzt meine Begriffe von heute, das habe ich natürlich nicht als 13-Jährige so gedacht. Aber was die Konsequenzen, vielleicht kann man es daran ein Stückchen verdeutlichen, was aus dieser Erfahrung im Gottesdienst erwachsen ist, das ist, dass ich seitdem eigentlich jeden Tag versucht habe und es im Großen und Ganzen auch getan habe, natürlich nicht immer, aber mir eine halbe Stunde Zeit fürs Gebet zu nehmen. Also als 13-Jährige abends eine Viertelstunde eine Kerze angezündet habe und morgens auch vor der Schule, weil mich eine tiefe Sehnsucht beseelt hat, einfach in diesem Raum zu sein, wo ich ahne, da ich bin im Raum Gottes oder da kommt mir ein Herr, ich bin im Raum Gottes, da gibt es ein Du, das mir gegenüber ist und mich liebevoll anschaut oder das in mir ist und mich von innen her liebevoll anschaut.
Ich stelle mir vor, ich wäre Ihre Mutter und Sie sind ins Kloster gefahren und kommen zurück und jeden Abend, jeden Morgen stellt das Mädchen, Anfang der Pubertät, eine Viertelstunde lang eine Kerze ins Zimmer auf. Ich würde Sie fragen. Ich würde sagen, sag mal Melanie, warum machst du das? Haben Sie eine Idee, was die 13-Jährige geantwortet hätte?
Also ich glaube, meine Mutter hätte mich das, oder sie hat mich das, weiß ich nicht, ob sie mich das gefragt hat, aber sie hat es natürlich mitgekriegt und sie hat sich gefreut, weil ihr der Glaube viel bedeutet. Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, du, weil der liebe Gott mich ganz so lieb hat und ich ihn auch.
Ich finde das bemerkenswert, dass eine 13-Jährige das anfängt und durchhält und so aus einem eigenen Impuls, aus dieser eigenen Erfahrung. Das ist nie wieder weggegangen, oder? Wenn Sie sagen, ich wusste schon als junge Frau, Gott soll den ersten Platz haben, dann kann es ja nie wieder weggegangen sein.
Natürlich ist wie jede Beziehung, auch die Gottesbeziehung, einer Geschichte unterworfen und es gibt Höhen und Tiefen. Und doch, und das ist schon, finde ich, auch ein ganz großes Geschenk, weil das in keiner Weise selbstverständlich ist und ich mir auch in keiner Weise selber zuschreiben kann, dass das eine Leistung wäre, ist mir diese Gewissheit, in Gott mich zu bewegen oder diese Nähe zu ihm, die erfüllt mich und die ist mir nicht verloren gegangen. Es gibt Zeiten der größeren Ferne und Fremde und der Dichte und Nähe, natürlich. Aber es ist etwas, was mich seitdem geprägt hat und natürlich auch sich im Laufe der Zeit durch die Zeiten der Stille, des Gebetes, durch Exerzitien, durch viele Erfahrungen, wo ich Menschen begegnet bin, die überzeugende Christen und Christinnen sind, hat sich das auch vertiefen können. Und ich wollte auch, dass sich das vertieft.
Also ich bin versucht, ein bisschen Einspruch zu sagen, denn Sie haben gerade so gesagt, das kann ich mir ja in keiner Weise zuschreiben und ich verstehe, dass man daran nichts machen kann an so einer Erfahrung, aber als 13, 14, 15, 16, 25, 31-Jährige immer dran zu bleiben, täglich und auch mit Exerzitien und so, ich finde, dass Sie viel dafür getan haben.
Das stimmt. Ich habe es beim Sprechen selber auch gedacht, ich habe dafür was getan und ohne mein Mittun wäre ich auch nicht dort, wo ich heute bin. Und zugleich ist es nicht etwas, wo ich mir selbstzufrieden auf die Schulter klopfen kann und sage, das habe ich allein meiner eigenen Leistung und meinem eigenen Können zu verdanken. Es ist einfach, es gibt Menschen, die händeringend sich wünschen und darum mühen, glauben zu können und nicht glauben können, weil ihnen diese Erfahrung fremd ist oder weil sie ihnen verbaut ist biografisch. Oder die unterwegs sind im Glauben und wo auf einmal eine ganz, ganz tiefe Gotteskrise einsetzt, wo für sie alles in Frage steht. Und das meine ich mit Geschenk. Das hat sich in meinem Leben bislang nicht ereignet.
Kommen wir zurück zu der Mitte-20-Jährigen Studentin. Übrigens sind wir hier im Cusanus-Werk. Wir dürfen hier in einem Büro das Interview führen vor der Veranstaltung, die Sie noch haben. Und Sie sind Alt-Cusanerin. Das heißt, Sie haben auch Erinnerungen an diesen Ort hier, oder?
An diesen Ort schon auch. Das ist die Geschäftsstelle hier in Bonn des Cusanus-Werks, weil ich zum einen Stipendiatin war und zum anderen hier auch immer wieder mitgearbeitet habe. Und von daher ist mir die Geschäftsstelle vertraut. Und auch das war einfach eine Arbeit, die ja auch mit Studierenden war. Cusanus-Werk ist die bischöfliche Studienförderung in Deutschland. Und da habe ich mich auch schon immer wieder einbringen können in diese Lebensphase, wo man wirklich sich in Stromschnellen bewegt, in welche Richtung schlage ich beruflich ein, beziehungsmäßig, wie baue ich das Verhältnis zu meinen Eltern um und gestalte es. Und da ist das Cusanus-Werk für mich persönlich als Stipendiatin eine große Chance gewesen und auch in der Mitarbeit.
In dieser Zeit, als Sie Stipendiatin waren, mussten Sie diese Fragen beantworten. Ihnen war nicht von vornherein klar, ich möchte als Ordensfrau leben, sondern Sie waren auch offen dafür, als Familienfrau zu leben. Wie ist das denn gekommen? Oder wie haben Sie das gemacht, sich zu entscheiden zwischen diesen beiden doch sehr, dann eine Weile lang zumindest sehr unterschiedlichen Wegen, sich zu entscheiden?
Ja, beide Alternativen haben mich schon in der Schulzeit bewegt, dass ich dachte, Mensch, also ich komme aus einer großen Familie, habe 4 Geschwister, die sind alle verheiratet, haben alle Kinder. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine große Familie und habe das Familienleben als was Bereicherndes oder erlebe es als was Bereicherndes. Von daher war das für mich wirklich immer eine ganz wichtige, echte Alternative. Habe eine Zeit lang auch in einer Beziehung gelebt. Und zugleich war eben auch die Frage, ist das Ordensleben ist für mich mein Weg, wo ich spüre, das erfüllt mich, das ist meine Form, dem Evangelium gemäß versuchen zu leben und mit und für andere Leute da zu sein. Und ja, das war eine quälende Zeit zum Teil auch, wo ich dachte, alle anderen wissen, wo sie hin sollen, bloß ich weiß nicht, wie mein Lebensweg aussehen soll. Und habe selber auch Gespräche gesucht, wo ich regelmäßig mit jemand anderen auf mein Leben geschaut habe, weil 4 Augen mehr sehen als 2, habe spirituelle Intensivzeiten gemacht, Exerzitien. Und so im Lauf der Jahre hat sich es herauskristallisiert, bis es dann eines Tages wirklich sehr schlicht für mich in einer ganz tiefen Gewissheit da war. Melanie, dein Lebensweg ist, dir als Ordensfrau hier unterwegs zu sein mit anderen.
Damit, dass man das herausgefunden hat, weiß man noch nicht, wo das stattfinden soll. Weil mein Eindruck ist, dass wie jemand zu einem Orden kommt, ist ungefähr genauso gut zu erklären, wie dass jemand jemanden heiratet, nämlich irgendwie gar nicht. Aber trotzdem gibt es ja eine Anziehung. Irgendwas zieht einen ja an oder stößt einen ab. Sie sind unterwegs gewesen, haben diese Frage an verschiedenen Orten geprüft und haben dann die Salvatorianerinnen getroffen. Das ist ein Orden, der in 29 Ländern der Welt unterwegs ist und schon in seinem Namen sagt, was das Wichtigste für ihn ist. Denn es geht um den Salvator, den Erlöser. Was hat sie an einem Spirit, an einem Geist, der den Erlöser ins Zentrum setzt, angezogen?
Also das Erste war das konkrete Leben. Ich bin den Salvatorianerin durch Zufall begegnet und dachte, die willst du besuchen, da könnte was für dich drin liegen. Und bin dann da in eine Gemeinschaft gefahren. Und ja, als ich da 3-4 Tage gelebt habe, es hat sich ganz schnell eingestellt, schon so wirklich recht am Anfang, dass ich dachte, irgendwie habe ich das Empfinden, ich komme ein Stück nach Hause. Da war, obwohl ich es ja nicht kannte, war da doch ganz viel Beheimatung. Und das ist was sehr Intuitives, so ähnlich wie man nicht im Letzten begründen kann, warum ich diesen Mann liebe oder jenen Mann liebe. Man kann viele Eigenschaften nennen und doch ist es erstmal, da spricht das Herz. Oder es spricht eben auch nicht. Und bei mir hat es bei den Salvatorianerinnen gesprochen, so das ganz konkrete Leben, das mich angezogen hat. Und von der Spiritualität her, dem Spirit her, Salvator, Erlöser oder eben Heiland. So in unserer Spiritualität steht Jesus als Heiland, als Therapeut, Gott als Arzt im Mittelpunkt. Also, und dahinter die Erfahrung, dass der christliche Glaube eine durch und durch heilende, befreiende Religion ist, eine therapeutische Religion. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen nicht erfahren haben. Seit der Aufklärung wird Religion meistens mit Moral verwechselt, mit irgendeinem engen Korsett, dem man entsprechen muss und viel Leben verneint. Und es geht um Leben. Es geht darum, dass Menschen mehr ins Leben finden, dass wir in der Beziehung mit Jesus Christus mehr ins Leben finden und dadurch auch andere befähigen.
Ich habe das Gefühl, Sie können jetzt noch 10 Minuten weiterreden. Ja. So sehr erfüllt Sie das.
Sie haben mir das Mikro weggezogen.
Ja, weil ich gerne die nächste Frage stellen möchte. Sie leben heute in Wien und als ich da ein bisschen im Internet unterwegs war, um herauszufinden, wie Sie denn da leben, war ich total verblüfft. Denn es gibt alleine in Wien 7 Gemeinschaften von Salvatorianerinnen und ich habe immer gedacht, die Orden hätten keinen Nachwuchs.
Ja, das ist jetzt auch nicht so. Wir sind jetzt nicht die Allerjüngsten dort alle miteinander in Wien. Aber wir leben in kleinen Gemeinschaften, klein, das heißt so normalerweise so zwischen 5 und 7. Es gibt auch viel kleinere Gemeinschaften, da ist man zu zweit oder zu dritt. Also wir leben in kleinen Gruppen, weil sich in einer kleinen Gruppe viel mehr Leben ereignen kann, als wenn man in einer großen Gemeinschaft von 40 Frauen ist, wo dann, wo ja gar nicht so ein intensiver Austausch, so eine intensive Begegnung gegeben ist. Und es ist vielleicht so ähnlich wie eben in einer größeren Familie, wo wir Leben miteinander teilen, wo wir in Tuchfühlung miteinander sind und auch voneinander die Dinge mitbekommen. In dem, was jemanden glücklich macht und wo er gerade drunter leidet, und so miteinander den Alltag zu gestalten, eben in diesen kleineren Kommunitäten, weil das der Beziehung und dem Leben miteinander hilfreicher ist als eben in diesen großen Gruppen.
Sie selber leben mit 5 anderen Frauen zusammen und jede von ihnen hat einen unterschiedlichen Beruf. Eine von ihnen geht morgens in den OP und eine leitet eine Beratungsstelle, glaube ich. Jedenfalls gibt es ganz verschiedene Berufe. Wie verknüpfen Sie das, die Berufstätigkeit und das gemeinsame Leben?
Das ist in der Tat eine Herausforderung, denn der OP, da muss die Mitschwester morgens um 7 Uhr spätestens im OP sein. Und wenn ich mit jungen Erwachsenen arbeite, da geht das häufig, dass ich erst nachts um 1 Uhr wieder zurück bin. Und da bin ich nicht morgens um 5 Uhr wieder auf, weil dann hätte ich nur 4 Stunden geschlafen. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass wir einen gemeinsamen Tagesrhythmus einplanen. Und zudem gehört eben ein gemeinsames Morgengebet jeden Tag, das gemeinsame Frühstück und an mehreren Abenden der Woche ein gemeinsames Abendgebet. Das sind so unsere gemeinsamen Zeiten. Und jenseits dessen haben wir
eine Sekunde. Aber wenn Sie sagen, ich kann nicht um 5 Uhr aufstehen, dann nehmen nicht immer alle teil an diesen gemeinsamen Zeiten.
Richtig. Wir stehen auch nicht um 5 auf. Also unser Morgengebet ist um 7 Uhr und die Schwester, die im OP ist, die kann an den Tagen, wo sie morgens im OP ist, nicht bei uns mit dabei sein, sondern ist in einer anderen Gemeinschaft dabei, die alle auch eher im OP arbeiten und von daher einen anderen oder im Krankenhaus arbeiten und daher einen anderen Tagesrhythmus haben. Aber eben das Gemeinsame ist dieser Tagesrhythmus mit morgens Gebet und Frühstück. Und wie gesagt, die eine aus dem OP fädelt sich da ein bisschen aus. Und dann hat jede von uns noch den eigenen Tagesrhythmus im Blick darauf, wo nehme ich mir meine Zeit für die Stille, für das Gebet jeden Tag zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Dann eben der Beruf, dann Freundschaften pflegen oder Sport machen oder was einfach auch an Dingen wichtig sind, um auch gut zu leben.
Seit 2004 leben Sie in Wien, in Österreich, da sind die Berge nah. Aber aufgewachsen sind Sie am Meer und so beschreiben Sie sich auch zum Beispiel auf Ihrer Webseite. Schreiben Sie, ich bin eine Frau vom Meer. Warum sagen Sie das?
Weil das erstens der Tatsache entspricht, dass ich direkt an der Ostsee aufgewachsen bin. Unser Grundstück reicht unten bis an die Ostsee. Geht an die Ostsee runter. Aber es ist nicht nur eine äußere Tatsachenbeschreibung, sondern es drückt, glaube ich, ein Lebensgefühl von mir aus. So diese Weite des Meeres ist etwas, was mich prägt. Ich habe eine große Sehnsucht nach äußerer Weite und nach innerer Weite und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Horizonten, die mir Welt erschließen.
Also das Meer verbinde ich immer mit der Schönheit dieser Welt. Also wenn ich am Meer bin, dann fällt es mir viel leichter, das Schöne zu sehen. Und wenn man am Meer groß geworden ist, stelle ich mir vor, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt von Sonnenaufgängen und Untergängen und Monden und novembergrauen Sturmtagen und zauberhaften blauen Himmelstagen.
Ja, es ist wirklich so, dass da ein unglaubliches Farbenspektrum und Lichtspiel immer wieder zu sehen ist. Ich glaube aber, dass man es nicht einfach selbstverständlich entdeckt, sondern da verdanke ich auch ganz viel meiner Familie, insbesondere meiner Mutter, die uns alle, uns Kinder, denke ich, die Augen geöffnet hat für oder sehen gelehrt hat und die Augen geöffnet hat für das Schöne und Staunen gelehrt hat.
Diese Kindheit am Meer fand in einer abenteuerlichen Familie statt, finde ich jedenfalls. Sie hatten mutige Eltern, die mit ihren damals drei Kindern nach Afrika, nach Südtansania aufgebrochen sind. Und das vierte ist dann dort zur Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch an Ihre Mutter. Sehr mutig. Warum wollten Ihre Eltern nach Afrika und Ihre kleinen Kinder im Schlepptau dabei haben?
Also es war sicher Abenteuerlust dabei. Sie haben sich natürlich auch sehr eingehend informiert. Das war keine leichtsinnige Entscheidung. Man muss sich mal überlegen, Anfang der 60er mit 3 Kindern in den Busch, da gab es ja irgendwie so gar nichts. Ne? Mit Telefon und so war da natürlich überhaupt nichts. Und und das, was meine Eltern bewegt hat, ja, mit dem, was sie können, also mein Vater war Chirurg, meine Mutter ist Lehrerin, mit Menschen zu unterstützen, die es brauchen. Und da wirklich tatkräftig anzupacken und ganz konkret Hilfestellung zu geben, weil dort es niemand anders macht.
Sie selber sind dann als fünftes Kind dieser Familie in Deutschland geboren, kennen also diese afrikanische Familienepisode aus Erzählungen, aber nicht nur, denn diese afrikanische Welt ist natürlich Teil der Familie geblieben und ist dann immer wieder zu längeren Besuchen zu Ihnen nach Hause gekommen. Also Afrika hatten Sie dann im Wohnzimmer und konnten es bestaunen und haben auch vor Augen geführt bekommen, dass Hände und Arme ganz unterschiedlich genutzt werden können. Nämlich, Sie haben das so beschrieben, um sie zu falten, um die Hände zu falten und um die Ärmel aufzukrempeln.
Ja, ich bin überzeugenden oder ich bin Menschen begegnet, die mich überzeugt haben in ihrem Christsein. Nämlich ja eben die Ordensfrauen und Männer, die uns besucht haben und die genau das, was Sie gerade beschrieben haben, gelebt haben. Christsein heißt, die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln. Das heißt immer wieder zu versuchen, ein Leben aus der Stille, aus der Sammlung, aus dem Gebet zu führen und zugleich sich mit allen Kräften versuchen, großherzig zu engagieren für eine bessere Welt.
Haben Sie ein Beispiel? Also ich sitze gerade mit der kleinen Melanie im Wohnzimmer und da geht die Tür auf. Und wer kommt denn da rein, der diesen bleibenden Eindruck hinterlassen hat?
Zum Beispiel, der ist schon lange verstorben. Bruder Benedikt, der war Tischler, ein kleiner Mann, der eine Tischlerei in Südtansania da eben auf der Missionsstation aufgebaut hat, vielen Menschen das Tischlerhandwerk beigebracht hat und der jenseits seiner Tischlerarbeit Wälder gepflanzt hat. Es kam da immer wieder zu Buschbränden und da war verbrannte Erde und er hat die Kinder animiert, fragen Sie mich jetzt nicht, was für Samen die da gesammelt haben, Samen zu sammeln und die kamen dann mit säckeweisen Samen und die hat er dann gesetzt in die trockene, harte Erde und geschaut, dass sie genug Regenwasser bekommen oder Wasser bekommen, gewässert, damit es in 15, 20 Jahren Menschen wieder dort in Schatten setzen können und der Boden nicht einfach erodiert. Ganz konkrete Hilfe.
Diese Melanie, die solche Geschichten hört, von weit weg und doch ganz nah, war ein sehr aktives Kind und ein sehr vielseitiges und auch noch ein sehr begabtes Kind. Und es gab gleich drei Berufe, das erzählen Sie auch auf Ihrer Webseite, auf die Sie als Kind Lust hatten. Das war die Biolandwirtin, die Flötistin, die Ärztin und die Biologin. Das klingt sehr unterschiedlich, aber ich vermute, ganz so unterschiedlich ist es gar nicht.
Ja, so im Nachhinein, wenn ich darauf reflektiere, fällt mir auf, dass es da eine große Schnittfläche gibt. Auf jeden Fall bei dieser Biolandwirtin, Ärztin und Biologin. In allem geht es um das Leben. Also das Leben wachsen kann, das Leben heiler werden kann. Und bei der Flötistin ging es auch ums Leben, nämlich eigentlich mehr noch so Menschen Freude zu machen durch die Musik und selber einfach sehr lebendig zu sein. Aber immer ging es darum, dem Leben Raum zu geben und es zu fördern.
Diese Flötistin hatte gute Chancen, das Rennen zu machen. Also im Rennen um welchen Beruf macht Melanie, lag sie weit vorn, denn sie waren sehr begabt und sie waren sehr zielstrebig. Sie waren Jungstudentin, das heißt, sie haben neben der Schule schon an der Musikhochschule Querflöte studiert und sie wollten das auch wirklich. Und dann haben sie einen Unfall gehabt. Was ist passiert?
Ja, dass ich hier heute sitze und mit Ihnen rede, verdankt sich tatsächlich auch einem Unfall. Ich bin von einem Pferd gefallen. Ich wollte nach rechts und das Pferd wollte nach links. Und dann bin ich eben ja, auf einen harten Sommerboden gefallen, der sehr vertrocknet und daher sehr hart war und habe mir meine Schulter gebrochen. Und danach war einfach deutlich, dass ich es gesundheitlich nicht schaffen werde, Profimusikerin zu werden.
Das war der Anfang einer Krise und auch keiner kleinen Krise, denn jetzt hatten Sie dieses großartige, tolle Talent und Sie wollten es so gerne nutzen, um den Menschen Freude zu machen und es ging auf einmal nicht mehr.
Ja, das war eine sehr, sehr schwere Zeit, die sich auch über lange Zeit erstreckt hat, denn diese Gabe, die ich hatte, die hat mich selber sehr erfüllt und ich habe erlebt, wie ich Menschen wirklich auch wie Freude überspringen kann oder wie ich Freude wecken kann oder Menschen berühren kann mit der Musik. Und diese Gabe habe ich auch als Aufgabe erlebt und auf einmal war diese Gabe durchgestrichen. Und ich habe viel gehadert und geweint und gefragt, warum ist mir erst was geschenkt und ist mir nun wieder weg geworden? Ich habe mit dem Leben gehadert, ich habe mit Gott gehadert. Warum mutest du mir das zu?
Und dann hat es sich verwandelt. Die Frage hat sich verwandelt. Irgendwann war die Frage nicht mehr, warum mutest du mir das zu, sondern?
Dass ich entdeckt habe, das Leben stellt mir die Frage, wie willst du mit dieser schwierigen Situation umgehen? Also weniger, dass ich dem Leben die Frage stelle, warum mutest du mir das zu, sondern das Leben stellt mir die Frage, Melanie, wer willst du sein im Umgang mit diesem Schmerz? Und dass darin Gott mich fragt, wer willst du sein im Umgang mit dieser mit diesem Zerbrechen deines Lebenstraumes?
Sie haben diese Frage dann in der Folge so beantwortet, dass Sie Theologin geworden sind. Kurz haben Sie geprüft, ob Sie Ärztin werden. Aber herausgekommen ist die Theologin. Wie ging dieser Schritt, dass Sie wussten, ja, das ist die Spur, der ich folgen will?
Ich habe mit dem Theologiestudium begonnen und war mir noch nicht ganz sicher, ob es das tatsächlich ist oder ob es doch nochmal in Richtung Medizin die Spur wechsle. Und habe dann gemerkt, es entspricht einer ganz tiefen Dynamik in mir. Und zwar so zwei Punkte. Zum einen habe ich Theologie studiert aus einem spirituellen Interesse heraus, aus einem persönlichen Interesse heraus. Ich wollte mehr für mich intellektuell verantworten, dass ich mit meinem Leben auf diesen Gott setzen möchte.
Das tun Sie und haben das erstmal als Seelsorgerin in der Studentenseelsorge gemacht. Und eine Form, seelsorgerisch tätig zu sein, ist ja die als Autorin oder als Referentin. So hat es sich weiterentwickelt. Und Sie sagen, Sie schreiben kein Buch, wenn das Thema Sie nicht wirklich brennend interessiert. Ihr neues Buch haben wir am Anfang schon benannt. Freunde fürs Leben heißt es, die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein. Diese Kunst muss Sie also brennend interessiert haben. Warum?
Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass es mir immer wieder unterkommt in Gesprächen mit anderen oder eben auch, wenn ich aufmerksam auf mein eigenes Leben schaue, mir wirklich vor Augen zu führen, Melanie, du lebst lebenslang mit dir zusammen, von morgens bis abends, vom ersten bis letzten Atemzug. Und oft fühle ich mich wohl in meiner Haut, aber oft finde ich es auch ziemlich anstrengend, ich selbst zu sein. Und da zu schauen, kann ich eine Haltung entwickeln? Wie kann ich Menschen darin unterstützen, dass sie eine Haltung entwickeln, dass sie sich wohlwollend und freundschaftlich begegnen? Und die Haltung betrifft dann alle Lebensbereiche des Alltags. Also das ist jetzt nicht einfach nur, was weiß ich, dass man sich einen schönen Wellness-Tag oder irgendwas gönnt, sondern es betrifft alle Lebensbereiche, den Umgang mit der Welt der Emotionen, es betrifft den Umgang mit dem Körper, es betrifft die Frage, wie gehe ich mit dunklen Kapiteln meiner eigenen Lebensgeschichte um? Liege ich auf Dauer im Streit mit ihnen und reibe ich mich daran auf und werde wund oder werde ich an einer Kränkung auf Dauer krank oder gehe ich einen Weg der inneren Aussöhnung? Und so habe ich für alle Lebensbereiche versucht, den Gedanken durchzuspielen, was es heißt, sich selbst gegenüber eine Haltung einzunehmen, wie es ein guter Freund oder eine echte Freundin tun würde.
Sie haben das durchgespielt in der Form, dass Sie versuchen aufzuzeigen, wie es gehen könnte. Sie machen auf, ich weiß nicht, 200 oder 220 Seiten Angebote, wie es gehen könnte, indem Sie einmal so das ganze Feld, was Sie gerade beschrieben haben, vom Körper über den Beruf, über den Gefühlen abgehen und überall genau hingucken und sagen, das ist schwierig, so könnte es gehen und prüf, wie du es selber machen willst. So habe ich Ihr Buch gelesen, als ein einziges großes Angebot, es selber auszuprobieren, wie es denn gehen könnte mit der Freundschaft mit sich selbst. Und auf diese 7 Kapitel können wir, glaube ich, jetzt nicht alle einzeln eingehen, aber Sie betonen, und das ist eigentlich, wenn man dieses Bild ernst nimmt, mit sich selbst befreundet zu sein, ganz selbstverständlich, dass es ohne zwei Dinge nicht geht. Das ist Zeit und Interesse. Wenn ich nicht an jemandem Interesse habe, werde ich nicht mit ihm befreunden. Und wenn ich diesem Interesse keine Zeit widme, dann wird es einfach nicht passieren. Dann ist es nur eine Option, nur eine Möglichkeit. Dieses Zeit und Interesse, vielleicht können wir das noch angucken, wie das konkret geht. Und vielleicht erzählen Sie uns dazu, wie Sie das konkret machen.
Ja, wie Sie gerade gesagt haben, eine zwischenmenschliche Freundschaft lebt von wohlwollendem Interesse und Zeit. Und genau das Gleiche gilt auch für die Freundschaft mit sich selbst. dass man sich wirklich ein echtes Interesse entgegenbringt und regelmäßig, ich sage gerne, bei sich selbst eincheckt. Ja, wie tue ich das selber? Wie versuche ich, eine solch präsente Haltung einzunehmen, um mit mir in Tuchfühlung zu sein? Ich sage einfach mal 4 konkrete Punkte. Der erste ist, ich spreche gerne von Zeitsplittern. Was meine ich damit? Über den Tag verteilt gibt es ganz viele kleine Momente, Übergänge zwischen der einen oder anderen Tätigkeit oder wenn ich am Bus warte oder vorm Schulhof, weil mein Kind noch ein bisschen trödelt. Momente, wo ich aus dem ständigen Beschäftigtsein, ständigen Aktivsein, aus dem Autopilotmodus aussteige und einfach mal wahrnehmen kann, was passiert eigentlich gerade um mich herum und was regt sich in mir. Also sondern so in die Gegenwart kommen, präsent zu sein und versuchen zu spüren, was ist um mich herum und was ist in mir. Diese Zeitsplitter zu nutzen, das ist so ein Punkt, wenn der PC hochfährt und mal wieder urlange dauert, weil das letzte Update gerade frisch gewesen ist. Ein zweiter Punkt, das ist für mich natürlich strukturell jetzt dann auch vereinfacht, weil ich Ordensfrau bin, aber auch da habe ich selbst die Verantwortung, es wirklich auch zu tun, dass ich mir jeden Tag Zeit fürs Gebet nehme. Also wir haben das gemeinsame, aber eben auch die persönliche Zeit der Stille und Meditation. Ein dritter Punkt, viele gucken ja am Abend Fernsehen und ich sage gerne, ja, Fernsehen ist okay, aber denk auch dran, nah zu sehen. Das heißt, was meine ich damit? Ich stelle mich abends an mein offenes Fenster und hole mir den Tag, den ich gelebt habe, nah an mich heran. Das heißt, ich lasse ihn nochmal wie so einen inneren Film vor mir ablaufen, um einfach zu sehen, was war. Weil das Lebenstempo ist so hoch, dass vieles untergeht. Viele schöne Momente, auch schwierige Momente, wo es gut ist, dann nochmal hinzuschauen. Und den Tag vom inneren Auge vorbeiziehen zu lassen und das ein oder andere genauer zu betrachten. Und dann, ja, wie ich am offenen Fenster stehe, atme ich alles aus und vertraue es Gott an, dass er diesen Tag vollenden möge. Das ist so der dritte Punkt. Das ist das erste, die Zeitsplitter, regelmäßiges Innehalten durchs Gebet, abends so dieser Tagesrückblick nahsehen. Und das vierte, ich schaue so alle 6 Wochen, mich zurückzuziehen, ohne elektronische Nabelschnüre, die kappe ich, gehe dann in eine kleine Wohnung in den Bergen, um einfach allein zu sein mit der Bibel, mit der Natur, mit mir, mit Gott.
Also ohne elektronische Nabelschnüre heißt ohne Handy, ohne PC, ohne Tablet, also alles, was es gibt und ohne Internet. Ja. Und auch ohne Handy?
Ich habe es ausgeschaltet, ich habe es schon mit, aber ich habe es auf, Flugmodus.
Sie gehen in die Berge, das heißt, Sie brechen auf und wandern auch ein Stück. Muss man dafür hochgehen? Also wo ist dieses Haus?
Ja, das ist eine kleine Wohnung. Also ich fahre damit öffentlich hin, also mit dem Zug. Und dann gehe ich sehr gerne. Also ich bin da in der kleinen Wohnung und für mich ist wirklich die Bewegung, also gerade weil ich schon viel eine Schreibtischtäterin bin, ist für mich die Bewegung und die Natur einfach körperlich etwas sehr, sehr Gutes. Aber es ist auch etwas, was mich schlicht werden lässt, also so und einfach werden lässt. In der Natur zu sein, da erfahre ich nichts und niemand will etwas von mir. Sonst gibt es so viele Ansprüche, die mich bedrängen oder wo ich was von mir will. Und in der Natur kann, wenn ich auf dem Berggipfel stehe oder wenn ich einen Aufstieg habe oder egal, wenn ich unten im Tal entlang gehe, dann können sich die Dinge nochmal ein Stückchen ordnen. Wenn ich gehe, geht auch manches innerlich weiter.
Das heißt, alle 6 Wochen, ein Tag oder ein Tag und eine Nacht, stelle ich mir jetzt vor, das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer, als die sich ans Fenster zu stellen und den Tag vorüberziehen zu lassen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber so einen ganzen Tag, was machen Sie denn?
Och, ich glaube, Ihr Leben hält genügend bereit, dass es Ihnen nicht langweilig wird. Wenn man mal wirklich so auf das eigene Innere schaut, meldet sich viel zu Wort. Also was ich mache, das, also wie gesagt, ich gehe, ich nehme mir ganz bewusst Zeiten des Gebetes, auch innerhalb dieses Tages, auch wenn ich den Tag insgesamt im Schweigen verbringe. Ich schaue auf die zurückliegenden 6 Wochen zurück, was war. Also wirklich auch nochmal so eine Auswertung oder wahrnehmen, schauen, was bewegt mich noch und auch auswerten. Und dann am Ende dieser 1,5 Tage sind es für mich, schaue ich auch, nehme ich meinen Kalender zur Hand und schaue nach vorne, was sind die nächsten 6 Wochen, bis ich wieder diese stille Zeit habe. Um das auch wieder betend Gott anzuvertrauen, um vielleicht das ein oder andere noch zu streichen oder mir bewusst einzutragen und an dem Abend nimmst du dir mal eine halbe Stunde Zeit oder du hast dich eigentlich ziemlich zugekleistert mit Arbeit, guck mal, ob du nicht was wegstreichen kannst und dich dafür mit Freunden triffst. So zu schauen, ist das Leben ausgewogen? Ist es relativ gut im Gleichgewicht oder hat was ein Übergewicht, was nicht wirklich lebensförderlich ist? Und dann zu gucken, kann ich da noch was verändern?
Und dann kehren Sie in Ihr Leben wieder zurück und leben die nächsten 6 Wochen.
Richtig.
Ein Ausdruck Ihrer seelsorgerlichen Arbeit ist dieses Buch Freunde fürs Leben. Und ich habe den Eindruck, Sie schreiben darin nichts, was Sie nicht auch selber ausprobiert haben. Sie bieten nichts an, was Sie nicht ausprobiert haben. Das ist aber ja nun schon da. Und ich würde gern wissen, gibt es was Neues? Arbeiten Sie an was?
Na, das ist ja eine Frage. Ja.
Würde mich einfach so wundern, ja, wenn Sie es nicht hätten.
Ja, natürlich, ja. Das verstehe ich jetzt auch. Also ja, es gibt was Neues. Also es gibt zwei kleine, oder gar nicht kleine, zwei neue Dinge. Das eine ist, dass ich mit einem Bekannten zusammen gearbeitet habe über die Frage, und das wird als Buch erscheinen im Februar, ein ganz anders gelagertes Buch, Religion als Sprengstoff, Fragezeichen, was man heute über Islam und Christentum wissen muss. Das ist ein Buch, das wir geschrieben haben aufgrund der gesellschaftlichen Situation, in der wir stehen, wo ich überzeugt bin, wir müssen, dass die Diskussion häufig unter Undifferenziertheit leidet. Und wir müssen lernen, genauer hinzuschauen und zu sprechen, dass man weder einfach irgendwie in eine rechtspopulistische Ecke hineingestellt wird oder in eine andere Ecke, sondern wirklich differenziert schauen, was sind die Grundlagen christlicher und muslimischer Religion und welche Implikationen hat das für unser gesellschaftliches Zusammensein. Das ist ein Buch, was im Februar erscheinen wird. Das heißt, es ist schon abgeschlossen, sonst könnte ich das nicht so sagen. Und das Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, das ist eigentlich auch wieder eine Weiterführung des jetzigen Buches. Ich möchte gerne über Mut schreiben. Also so mal sehr einfach ausgedrückt, laufen lerne ich nur, wenn ich den Mut habe, auch mal hinzufallen und mir blaue Flecken zu holen. Wir alle haben gelernt, laufen zu lernen. Aber häufig scheuen wir davor zurück, oder dieser Streben nach Sicherheit hat die Gesellschaft erfasst, aber auch einen persönlich. Aber nur wenn wir mutig sind, auch Verletzbarkeit zuzulassen, finden wir in ein erfülltes Leben. Wenn ich jeden Tag auf die Liebe eines Partners baue, wenn ich ein Interview gebe und nicht genau weiß, welche Frage mir gestellt wird, dann riskiere ich mich, dann setze ich mich emotional aus, dann lasse ich mich auf Ungewissheit ein. Aber nur das bringt Leben in Fluss, und nur dann springe ich sozusagen in den Strom des Lebens. Und über diesen Mut möchte ich schreiben, und auf der anderen Seite die Angst, die auf der Rückseite ist, und das gilt, diese Angst zu durchwarten, um von ganzem Herzen leben zu können.
Melanie Wolfers, dann bin ich gespannt auf die Ermutigung, die die Seelsorgerin als nächstes schreibt oder woran sie gerade schreibt. Ich bin wirklich sehr gespannt, und ich danke Ihnen sehr, dass Sie in all dem Zeit gehabt haben, um hier zu erzählen von Ihrem Leben und von der Kunst, mit diesem Leben befreundet zu sein. Ich wünsche Ihnen sehr, dass noch viel Zeit da ist, um immer neue Sachen seelsorgerisch zu schreiben.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die guten Wünsche.
Sehr gerne, und ich danke allen, die ihre Lebenszeit genommen haben, uns zuzuhören. Und ich hoffe, dass Inspiration dabei war, wie das gehen könnte, mit sich selbst befreundet zu sein. Und ich glaube, es ist so ein schönes Bild, dass ich hoffe, dass einfach viele Ideen da sind, wie das auch für Sie geht, die Sie uns jetzt zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.